podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Diesmal hat es mich wieder nach Großhadern verschlagen, wie schon einige Male zuvor. Und jedes Mal sind dies Interviews, bei denen ich weiß, dass ich mich besonders gut vorbereiten muss. Denn hier geht es um komplizierte Materie. So auch diesmal. Ich habe Karl-Peter Hopfner im Genzentrum München besucht.
Hallo, grüße Sie.
Karl-Peter Hopfner, ich habe hier einen Lehrstuhl für Biochemie und mein Fachgebiet sind Strukturbiologie, also Proteinstrukturen. Und wir untersuchen, wie fremde und geschädigte Erbinformationen in Zellen erkannt wird.
Wie immer fangen wir ganz vorne an, schlüpfen sozusagen in unseren Körper hinein, vergrößern das Bild so lange, bis wir die DNA sehen, unsere Erbinformation. Erinnert ihr euch noch an den Biologieunterricht? Die DNA ist eine Doppelhelix, sieht also aus wie eine verdrehte Leiter. Die Sprossen sind die Basenpaare. Es gehören immer zwei bestimmte Basen zueinander. Das hatten wir auch schon mal in einer Tonspur, die Sache mit Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Jedenfalls kann es passieren, dass nicht nur eine dieser Sprossen bricht, sondern der ganze Doppelstrang. Die Leiter bricht sozusagen in zwei. Zum Beispiel bei der Zellteilung.
Diese Brüche, die entstehen durch unterschiedliche Einflüsse. Zum Beispiel können Brüche durch Chemikalien entstehen oder indem zum Beispiel bestimmte Enzyme dann auf der DNA nicht mehr richtig funktionieren, stecken bleiben und so weiter. Des Weiteren ist zum Beispiel eine wichtige Ursache Strahlung. Also zum Beispiel, wenn man mit einem Interkontinentalflug unterwegs ist und hochenergetische Strahlung abbekommt, dann können so Brüche entstehen.
Das sind nur einige der Gründe, die zum Doppelstrangbruch führen können. Was macht die Zelle mit dem gebrochenen Doppelstrang?
Und also man muss sich vielleicht vorstellen, nach der DNA-Replikation werden dann die Chromosomen kopiert. Ja, wir haben also zwei identische Kopien. Dann gibt es also in einer Kopie einen Bruch. Und jetzt hat die Zelle einen sehr komplexen Apparat, der feststellen kann, diese beiden Enden, ja, gehören die zusammen oder nicht? Und sie kann das, indem sie diese beiden Enden mit dem Schwesterchromatid sozusagen vergleicht. Ja, das ist sozusagen eine Matrize.
Ist ja eigentlich auch klar, irgendeine Art von Reparaturwerkstatt muss der Körper ja haben.
Jeder Organismus muss eine Möglichkeit haben, sein Genom wieder anhand von einer intakten Kopie wiederherzustellen.
Und dann schreit dann, aua, mein Doppelstrang ist gebrochen oder was passiert sonst?
Also zuerst passiert erstmal nichts, weil das ist einfach ein Bruch in der DNA. Das heißt, es ist jetzt erstmal für sich betrachtet nur dann ein Problem, wenn dieser Bruch in zum Beispiel einem essentiellen Gen ist, weil dann kann diese Geninformation nicht abgelesen werden. Was allerdings dann ein Problem ist, wenn die Zelle versucht, diese Brüche zu reparieren, beziehungsweise wenn sie es nicht schafft, diese Brüche zu reparieren und eine weitere Zellteilung macht. Im ersten Fall, also wenn diese Brüche repariert werden, dann müssen zum Beispiel die verschiedenen Bruchstückchen wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden. Ja. Das passiert nicht immer richtig. Und was dann zum Beispiel passiert ist, dass Chromosomen falsch zusammengeklebt werden, dass Gene von einer Stelle im Chromosom ganz woanders hinwandern auf ein anderes Chromosom zum Beispiel. Und das sind so ganz typische Prozesse, von denen man zum Beispiel weiß, dass sie Leukämie verursachen können.
Moment, haben wir das jetzt richtig verstanden? So ein Doppelstrangbruch kann zu Leukämie werden?
Die Doppelstrangbrüche selber, die sind eigentlich selten. Ja. Sie betreffen einzelne Zellen, aber die Gefahr ist, dass eben eine einzige Zelle diese Brüche falsch repariert und dann eben sich zu einer Krebszelle entwickelt.
Tatsächlich. Und schon sind wir bei einem ganz praktischen Nutzen von Hopfners Forschung, auch wenn sie erstmal sehr theoretisch und wenig greifbar klingt.
Was mich halt interessiert, ist letztendlich, wie DNA-Brüche, also geschädigte Erbinformationen, fremde Erbinformationen von der Zelle erkannt werden, wie Prozesse wie Krebs und so weiter molekular entstehen. Und da sind natürlich nicht alle Eiweißmoleküle beteiligt, sondern es sind ganz bestimmte Eiweißmoleküle, die sehr wichtig sind. Und die wollen wir natürlich als erstes verstehen. Und da untersuchen wir im Prinzip so gewisse zentrale Proteinmoleküle, Eiweißkomplexe, die an diesen Mechanismen beteiligt sind.
So, was hat jetzt also Eiweiß mit Leukämie zu tun? Wir blättern wieder kurz zurück.
Wir bestehen ja aus Eiweißmolekülen und anderen, natürlich anderen Biomolekülen. Und wir haben so circa 20.000, 23.000 verschiedene Gene. Jedes dieser Gene stellt eben ein Eiweißmolekül her, manchmal in unterschiedlichen Varianten. Und diese verschiedenen Eiweißmoleküle, die bestimmen letztendlich die Funktionsweise unseres Organismus. Da sind wir drauf aufgebaut. Alle biochemischen Prozesse laufen eben über diese Eiweißmoleküle, mit Hilfe dieser Eiweißmoleküle ab. Und diese Eiweißmoleküle, das sind also sehr komplexe Katalysatoren oder kleine molekulare Maschinen, die zum Beispiel Muskelkraft vermitteln oder den Denkprozess, zum Beispiel Ionenkanäle, die meinetwegen unser Gehirn funktionieren lassen, oder eben DNA reparieren oder Viren erkennen oder was auch immer. Und die bestehen aus mehreren tausend Atomen und haben eine ganz bestimmte dreidimensionale Struktur. Also jedes dieser Atome hat seinen vorgegebenen Platz. Letztendlich wollen wir halt in unserer Forschungsgruppe herausfinden, wie diese Eiweißmoleküle funktionieren. Ja, wie arbeiten die? Also wie schauen sie denn aus? Und dann kann ich anhand der Struktur zum Beispiel die Funktion verstehen und so weiter, die Biochemie verstehen, die Chemie und die Interaktionen mit anderen Eiweißmolekülen. Also letztendlich ist es so wie so ein komplexer Motor, und wir wollen halt die verschiedenen Bausteine dieses Motors dann herausfinden.
Und jetzt kommt wie so oft in der Forschung die Geduld ins Spiel. Um nämlich diese kleinen Bausteine des menschlichen Motors überhaupt erstmal gut sehen zu können, braucht es einen Trick.
Diese Eiweißmoleküle, die sind erstens mal selbst ein bisschen beweglich, die sind auch sehr empfindlich. Also wissen Sie alle, wenn man ein Hühnerei kocht, ja, dann fällt das also raus. Und das passiert natürlich mit allen anderen Eiweißmolekülen auch so. Ja. Die müssen also eine sehr definierte Umgebung haben. Und wie wir das machen können, da gibt es verschiedene Methoden zur Strukturbestimmung. Wenn man sehr hoch aufgelöste Strukturen haben möchte, also wenn man die Atome sozusagen sehen möchte, dann ist die sicher noch beste Methode die Röntgenstrukturanalyse. Was wir da machen müssen, ist, wir müssen einen Kristall von diesen Eiweißmolekülen züchten. Das braucht man heute noch, weil ein einzelnes Eiweißmolekül ist mit diesen Methoden noch nicht abbildbar. Das heißt, wir müssen ganz viele gleichzeitig anschauen. Und die müssen aber alle gleich orientiert sein, weil sonst verschwimmt unser Bild. Und wenn sie dann alle gleich orientiert sind, dann haben wir einen Kristall.
Diesen Kristall können wir jetzt mal als Pausetaste verstehen. Endlich halten die kleinen Wusel still und wir können sie uns genauer anschauen.
Und dann schauen wir auf diese, was weiß ich, 1000 bis Millionen Eiweißmoleküle gleichzeitig mit einem Röntgenstrahl drauf. Und dann gibt es da eine sogenannte Röntgenbeugung. Diese gebeugten Strahlen, die werden dann mit einem Detektor gemessen. Das ist wie so eine Digitalkamera, und da gibt es verschiedene Typen. Früher hat man mal so CCD-Detektoren gehabt, die Entwicklung geht weiter. Und aufgrund dieses Beugungsmusters können wir dann mit einem Computer die dreidimensionale Struktur ausrechnen. Und dann sehen wir sozusagen die Elektronenverteilung dieses Eiweißmoleküls. Und wenn wir sehen, wo die Elektronen sind, wo viele Elektronen sind, da können wir dann die Atome reinpositionieren. Und dann kriegen wir also so ein Eiweißmolekül, das aus vielen tausend Atomen besteht. Und das ist natürlich alles nicht so optisch schön darstellbar. Und was wir dann machen, dann nehmen wir unsere Luftschlangen und wickeln die sozusagen entlang der Kette dieses Eiweißmoleküls. So können wir diese Struktur dann eben vielleicht für das Auge besser darstellen.
Luftschlangen, dieses Wort habe ich übrigens Herrn Hopfner in den Mund gelegt, denn auf der Internetseite des Genzentrums sind viele Abbildungen von Eiweißmolekülen und die sehen tatsächlich aus wie bunte Luftschlangen. Ach ja, und weil ich vorher von Geduld gesprochen habe.
Also die Forschung, muss man sagen, diese Kristalle, das geht auch nicht so von heute auf morgen. Oft braucht man 1, 2, manchmal 3 Jahre, um seine Moleküle so zu haben, dass man dann vielleicht Kristalle bekommt. Das heißt, man muss schon sehr genau auswählen, was man jetzt untersuchen will und was man auch, welche Fragen man jetzt mit dieser Art von Forschung beantworten will.
Die große Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die nach der Entstehung von Krebs oder anderen Krankheiten.
Zum einen versuchen wir, die molekularen Grundlagen von Krankheiten zu verstehen, zum Beispiel wie Krebserkrankungen in Zellen entstehen durch geschädigte Erbinformationen oder auch wie Viren von unserem sogenannten angeborenen Immunsystem erkannt werden. Und der praktische Nutzen ist sicher, dass man aufgrund dieser Informationen, Wirkstoffe entwickeln kann, die eben gegen zum Beispiel, die für eine Krebstherapie eingesetzt werden können oder eben auch für oder gegen virale Infektionen eingesetzt werden können.
Wir flitzen nochmal in den Körper, diesmal in einen krebskranken Körper. Da gibt es die Krebszellen und es gibt unser Immunsystem.
Diese Krebszellen, die haben natürlich Mechanismen entwickelt oder auch hochreguliert, um den eigenen Angriff des Immunsystems zu überleben. Also zum ersten Mal ist diese Krebszelle vielleicht sowieso nicht fürs Immunsystem sichtbar. Ja, das ist eine ganz normale Körperzelle. Und nur wenn diese Körperzellen zum Beispiel fremdartige Moleküle, die das Immunsystem noch nicht kennt, auf der Oberfläche präsentieren, werden sie eigentlich durch körpereigene Zellen, Immunzellen erkannt. Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch Mechanismen, die zum Beispiel körpereigene Zellen haben. Also wir müssen ja unsere körpereigenen Zellen von meinetwegen Fremdzellen, Bakterien, was auch immer so im Blut dann schwimmt, unterscheiden können. Und zum Beispiel eins, da gibt es verschiedene Oberflächensignale, da gibt es eins, das ist ein Molekül, das ist so ein Fress-mich-nicht-Signal. Ja? Das heißt, wenn eine Körperzelle dieses Molekül trägt, dann gibt es so körpereigene Fresszellen, die normalerweise Zellen aufnehmen und verdauen. Wenn aber diese körpereigenen Zellen dieses Fress-mich-nicht-Signal haben, dann würden die eben nicht aufgenommen oder nur verringert. Man findet zum Beispiel oft, dass bei Tumorzellen diese Fresssignale hochreguliert werden. Also die Tumorzellen, die schützen sich sozusagen vom Immunsystem. Also muss die schon zu den Killerzellen wirklich hinbringen. Mhm. Und dann ist es auch so ein Problem natürlich, dass diese Krebsstammzellen, die sind natürlich auch nicht sehr häufig. Ja? Die sitzen also im Knochenmark, in ihren Nischen und so weiter. So die Idee, man muss jetzt diese Killerzellen, die wir haben, die patrouillieren natürlich viel Gewebe. Die sind auch zum Beispiel in der Krankheit, wird die Aktivität der Killerzellen auch schwächer, dadurch, dass wir natürlich viel andere Zellen im Blut haben. Man muss jetzt sozusagen diese Killerzellen, die wir noch haben, spezifisch auf diese Krebszellen bringen. Und deswegen braucht man diese Antikörper.
Antikörper? Welche Antikörper? Das hier sind wunderbare kleine Roboter mit drei Armen, von denen Karl-Peter Hopfner da spricht. Und Hopfner spricht gleich von AML, von akuter myeloischer Leukämie.
Also diese Antikörper, die sind von einem Kollegen von mir, Professor Fei, entwickelt worden. Und wir arbeiten mit ihm schon seit gut 5 Jahren jetzt zusammen, um diese Antikörper jetzt für AML-Zellen so zu entwickeln, dass sie dann mal, ich hoffe mal in den nächsten paar Jahren, auch in klinischen Studien eingesetzt werden können. Und was die machen, ist, die haben drei Spezifitäten und die Idee dieses Antikörpers ist, dass dieser Antikörper wie ein molekularer Klebstoff funktioniert. Der klebt sozusagen eine Krebszelle mit einer Effektorzelle des Immunsystems zusammen. Das sind bei uns sogenannte natürliche Killerzellen. Das sind auch Zellen, die normalerweise dazu da sind, defekte Zellen im Körper zum Beispiel zu eliminieren. Und dieser Antikörper, was der macht, ist wie gesagt ein Klebstoff, ein sehr spezifischer Klebstoff, der erkennt also zum Beispiel zwei Oberflächenmoleküle der Krebszelle, bindet dahin und dann hat er noch eine dritte Spezifität und mit der bindet er an einen Oberflächenrezeptor, ein Oberflächenmolekül dieser Killerzelle. Und dann werden die verklebt und dann killt sozusagen die Killerzelle, wie der Name schon sagt, die Krebszelle.
Also nochmal, dieser Antikörper hat drei Arme und mit denen fesselt er sozusagen eine gute Killerzelle an eine böse Krebszelle. Und schon sind wir beim Zauberwort personalisierte Medizin.
Jeder Mensch reagiert natürlich irgendwie anders auf Medikamente und hat auch ein anderes, leicht anderes Krankheitsbild. Also Krebs ist ja nicht eine Krankheit. Zum Beispiel muss man bei den AMLs von, 12 verschiedenen Untertypen unterscheiden. Und jede dieser Untertypen hat einen anderen genetischen Hintergrund. Da ist irgendwas anders sozusagen in den Chromosomen falsch. Das heißt, diese AML-Zellen, die schauen auch ein bisschen anders aus. Manche haben ein bisschen mehr von dem einen Oberflächenmolekül, manche mehr von dem anderen Oberflächenmolekül. Es ist zum Beispiel gar nicht gesagt, dass jetzt so ein Antikörper, den man jetzt entwickelt, mit der Idee gegen alle diese AML-Typen hilft. Ja, vielleicht hilft er nur gegen wenige oder hilft gegen alle. Das ist natürlich die Hoffnung. Aber die personalisierte Medizin, also deren Ziel ist es letztendlich, Medikamente tatsächlich auf den Krankheitshintergrund des Patienten und vielleicht auch seinen genetischen Hintergrund maßzuschneidern.
Klingt toll, aber wenn ich an die Tonspur mit Frau Professor Muntau denke, die über seltene Krankheiten forscht, dann wird es auch hier ein Finanzierungsproblem geben, oder?
Das ist sicher ein Problem. Ja. Das wird man auch immer wieder gefragt von Leuten. Naja, wenn ihr sozusagen für kleinere Gruppen Medikamente entwickeln wollt, dann ist natürlich die Bereitschaft von Risikokapitalgebern, Investoren oder auch der Pharmaindustrie sehr gering, in diese Richtung zu gehen. Das Problem ist einfach, dass die Entwicklung von Pharmaprodukten sehr teuer ist, dass sicher 1 von 10 Medikamenten, die entwickelt werden, eben dann nicht bis zur Marktreife gelangen, sondern eben in irgendeiner Stufe dann scheitern. Und sich es letztendlich für diese horrenden Kosten, die notwendig sind, um so ein Produkt zu machen, ist sich für die Pharmaindustrie verständlicherweise nur rentiert, wenn die Patientenkreise groß genug sind, ne? Sonst würden die Medikamente natürlich auch für wenige Patienten immens teuer werden.
Schon faszinierend, was da derzeit passiert. Das gibt sicherlich auch vielen Kranken neue Hoffnung. In den USA gab es jüngst eine klinische Studie, bei der ein Chemotherapeutikum getestet wurde. Es wurde nicht zugelassen, zu unwirksam. Allerdings hat dieses nicht zugelassene Medikament bei einigen wenigen Patienten fantastisch geholfen. Sie wurden geheilt.
So, jetzt ist aber natürlich die Frage, warum hat es denn bei diesen wenigen Patienten geholfen? Ja? Und das ist so eine typische Frage für personalisierte Medizin. Wenn ich jetzt wüsste von vornherein, warum es jetzt bei diesen Menschen geholfen hat, dann könnte ich viel spezifischer zum Beispiel Medikamente entwickeln. Ja? Und dann würden auch diese Medikamente an ganz anderen Patientenkreisen untersucht werden und können auch für ganz andere Patiententypen zugelassen werden. Das hat man, also ein Kollege da am Sloan Kettering Cancer Research Institute hat sich die Mühe gemacht, das mal zu untersuchen, warum es jetzt bei diesen Patienten geholfen hat. Und was er zum Beispiel festgestellt hat, das kommt dann wieder auf unsere Forschungsarbeit zurück, dass dieser MR-Komplex, ja, der die DNA-Enden erkennt, in glaube ich, einer dieser Patientinnen und Patientinnen defekt ist. Das heißt, in diesen Krebszellen, das heißt, diese Personen haben eine ganz hohe Sensitivität gegenüber diesen Chemotherapeutikas gehabt. Und in dem Fall hat die Krebszelle nicht mit diesen Schäden umgehen können. Während in einer normalen Zelle, wo eben, also bei einem anderen Patienten, wo eben diese Reparatur gut funktioniert, hat die Krebszelle sozusagen diese Reparatur, ja, hat über diese Reparaturwege sozusagen die Chemotherapie überwinden können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Man muss eigentlich viel mehr sozusagen wissen, wie verschiedene Patienten auf verschiedene Therapeutika dann reagieren, um maßgeschneidertere Ansätze zu machen zu können.
Das Gemeine an der Leukämie, und zwar an der AML, also der akuten myeloischen Leukämie, ist, dass sie von den meisten Chemotherapien nicht komplett zerstört wird. Die Krebszellen verstecken sich sozusagen.
Man stellt sich das so vor, dass im Prinzip so eine sogenannte minimale Restkrankheit im Organismus vorhanden ist, also im Knochenmark, und dass sozusagen so ja, hämatopoetische oder leukämische Stammzellen oder Vorläuferzellen eben durch die Chemotherapie nicht abgetötet werden. Mhm. Das liegt daran, dass die Chemotherapie, die macht, da gibt es verschiedene Ansätze, aber was die oft macht, ist, sie führt zum Beispiel gerade so Doppelstrangbrüche ein oder letztendlich Schäden in DNA und sich teilende Zellen, also wie zum Beispiel jetzt diese schnell teilenden Leukämiezellen, die sind sehr anfällig gegen diese Schäden, weil die teilen sich natürlich, die replizieren und dann sind diese DNA-Polymerasen, also diese Maschinen, die unser Genom verdoppeln, die rumpeln dann in diese Schäden rein, bleiben stecken und dann stirbt die Zelle letztendlich ab. Und so funktionieren viele dieser Chemotherapien, auch Strahlentherapie zum Beispiel, wie man es meinetwegen bei Hirntumor anwendet. Und jetzt sind aber diese Stammzellen, die befinden sich hauptsächlich in einer sogenannten Zellzyklus G0-Phase. Das heißt, die sind einfach ruhig, die machen nichts. Und die sind sehr resistent gegen die Chemotherapie. Man vermutet auch, dass Stammzellen zum Beispiel ein erhöhtes Reparaturpotenzial haben, weil eine Stammzelle, die muss natürlich sehr lang überleben und die muss sehr lang intakt bleiben. Und das ist also auch ein ganz wichtiges Forschungsgebiet, wie diese Reparaturkapazität von Stammzellen. Jedenfalls ist so die momentane Idee, dass diese Stammzellen eben sehr resistent sind gegenüber der Chemotherapie und auch vor allem die leukämischen Stammzellen und dann überleben und dann sich sozusagen Resistenzen wieder rausbilden.
Es ist ein bisschen so wie mit Hacker und Sicherheitssystem, wie mit Katz und Maus. Die Jagd geht immer weiter. Aber wie schön wäre die Vorstellung, die Leukämie immer heilen zu können? Wir gehen zurück an den Anfang, zu den Doppelstrangbrüchen.
Wir wollen jetzt tatsächlich mal aufklären, wie diese Erkennung von Brüchen molekular funktioniert. Da gibt es einige große Herausforderungen. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig sein wird, ist, wir wollen halt verstehen, wie diese Brüche auch in der Zelle signalisiert werden. Also die Zelle repariert die nicht nur, sondern vorangehen muss so ein Signal. Und so DNA-Enden sind eines der stärksten Signale, die wir haben in der Zelle, weil also ein Bruch, ein Ende kann im Prinzip die Zelle völlig umsteuern. Und das ist eben gerade sehr wichtig für Krebsentstehung. Wir wissen zum Beispiel, dass gerade diese Signalketten wichtig sind, um die Zellen einerseits effizient zu reparieren, aber wenn sie nicht repariert werden können, zu eliminieren. Also diese Zellen werden dann erkannt. Also die machen entweder Apoptose, begehen sozusagen Selbstmord oder halten den Zellzyklus an, um die Sachen reparieren zu können, oder werden letztendlich durchs Immunsystem eliminiert. Und das sind diese Signalwege ganz besonders wichtig. Und das wollen wir eben verstehen, wie das funktioniert, weil das ist auch ganz interessant für die Entwicklung von Krebsmedikamenten.
Wir haben jetzt immer nur über Krebs gesprochen, es geht aber um viele verschiedene Krankheiten. Und so ein Bruch kann auch etwas auslösen, was wir alle kennen.
Wenn die Zelle dann versucht, sich zu teilen und diese Erbanlagen noch gebrochen sind, dann passiert Folgendes. Dann können diese Chromosomen, die müssen ja paarweise getrennt werden, jedes für sich in die Tochterzellen gehen. Und wenn jetzt da so ein Chromosom gebrochen ist, dann geht natürlich dieses kleine Bruchstück nicht mit. Ja, das wird also nicht mitgezogen und dann verliert im Prinzip eine Zelle einen richtigen Satz an Genen und die andere Zelle hat dann den doppelten Satz. Ja, und da können zum Beispiel dann auch so Missregulationen von Genexpression entstehen und das kennt man vielleicht in einem Fall von Erbanlagen, zum Beispiel mit Trisomie 21, wo man dann eben drei Kopien und so weiter hat.
Trisomie 21, das ist im Volksmund bekannt als Down-Syndrom. Und dann geht es natürlich auch noch um virale Erkrankungen. Die haben wir bis jetzt gar nicht besprochen.
Und wir haben zum Beispiel jetzt eine Kristallstruktur gemacht von einem Komplex, von dem viralen Inhibitor und diesem Immunsensor in unseren Zellen. Also dieser Sensor erkennt die virale RNA und das Virus produziert ein Protein, das diesen Sensor sozusagen inaktiviert. Diese Struktur hat uns zum Beispiel gezeigt, dass dieser virale Inhibitor, das funktioniert wie so ein Messer, der sich sozusagen an das Herz dieses Sensors reingestochen wird. Und dieser virale Inhibitor, der entfaltet im Prinzip den Sensor. Also er macht ihn physikobiochemisch kaputt.
Moment, langsam. Habt ihr das verstanden? Ging ein wenig schnell. Also, unsere Zellen haben einen Sensor, der sozusagen das Erbgut eines Virus erkennt. Dann wird Alarm ausgelöst und die Zelle fährt die Schutzschilde hoch und gibt gleich auch noch den Nachbarzellen Bescheid. Aber was macht das Virus? Das hat wiederum ein Protein, das einfach diesen Sensor außer Gefecht setzt. Und so kann es unbemerkt herumflanieren.
Also so sehr sie uns ja immer ärgern, aber faszinierend sind Viren schon, oder?
Sie sind sehr faszinierend. Ja. Ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie gezielt ein Virus eine Zelle umprogrammieren kann. Ja? Zum Beispiel Herpesviren, das sind sehr komplexe Viren. Ja? Sie können also unser gesamtes Immunsystem kontrollieren. Ja? Die kriegen wir auch nie mehr los aus unserem Organismus. Es gibt kaum Medikamente dagegen. Wenn wir, glaube ich, als Zellbiologen, Biochemiker die Fähigkeit hätten, Zellen so zu manipulieren wie ein Virus, dann hätten wir Krebs und so weiter wahrscheinlich schon längst besiegt.
25 bis 30 Mitarbeiter hat Karl-Peter Hopfner in seiner Gruppe. Und die stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen.
Was auch wichtig wird in Zukunft, ist, dass man verschiedene Techniken in der Strukturbelegung kombiniert, weil mit einer Technik, also zum Beispiel mit der Elektronenmikroskopie oder mit der Röntgenstrukturanalyse, kann man jetzt meistens nicht mehr diese Fragen beantworten, weil jede dieser Techniken limitiert ist und man muss jetzt sozusagen diese Techniken kombinieren können. Und das ist eine große Herausforderung, jetzt nicht nur für uns als Arbeitsgruppenleiter und Professoren, sondern vor allem auch für die Studenten, die dann lernen müssen, wie man mit verschiedenen sehr komplizierten Methoden analysiert.
Es ist schon unglaublich, dass so viele Mechanismen im menschlichen Körper noch nicht komplett verstanden werden. Da merkt man mal, wie komplex wir sind. Unsere Zellen können Viren erkennen. Wie das molekular abläuft, das will Karl-Peter Hopfner herausfinden. Das unscheinbare Gebäude in Großhadern hat also Großes vor. Und das weiß die Welt offenbar.
Also wir haben in den letzten Jahren eigentlich einen enormen Reputationsgewinn gehabt, gerade im Bereich Strukturbiologie. Also ich habe ja tolle Kollegen hier, Patrick Kramer, den Roland Beckmann, die jetzt im Bereich Strukturbiologie arbeiten und weltweit auch sichtbar sind. Und das ist immer der Vorteil, glaube ich, wenn man so einen gewissen Nukleus an ähnlichen Projekten und Methoden vor Ort hat. Das Genzentrum wird zurzeit als sicher eins der führenden Zentren weltweit in Strukturbiologie gesehen.
Wir lassen Herrn Hopfner jetzt lieber mal weiterforschen. Seine Zeit ist kostbar. Ich wünsche euch wie immer frohes Forschen. Eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.